Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und ich freue mich sehr, dass der Lars Frommel wieder zu Gast ist. Er war vor 5 Jahren schon mal da, dann zwischenzeitlich in meinem anderen Podcast, dem Erfolgsgeschichten, und nun ist er endlich wieder zurück. Herzlich willkommen, Lars.
Ja, moin Tim, schön, dass man wieder dabei sein kann und ja, 5 Jahre, lange Zeit. Mittlerweile ist mein Blog fast 10 Jahre alt oder wird im November 10 Jahre alt, also da können wir, glaube ich, über einiges sprechen.
Auf jeden Fall. Damals hast du ja auch noch mit Daniel gesprochen. Die Folge kann ich auch jedem nur empfehlen. Kann man mal reinhören und so ein bisschen in deine Geschichte reinschauen. Wir versuchen jetzt möglichst nicht viel zu doppeln, aber für die wenigen, die dich tatsächlich nicht kennen sollten, trotzdem mal vielleicht die Zusammenfassung. Wer bist du und was sollte man über dich wissen?
Du hast es ja schon angeteasert. Ich bin Lars Frommel, bin jetzt leider schon über 40 und die meisten kennen mich wahrscheinlich, wenn du mich kennst, von meinem P2P-Blog, passives Einkommen mit Peer-to-Peer, wo ich jetzt seit, wie gesagt, fast 10 Jahren über meine Investmenterfahrung in P2P-Kredite schreibe. Schon vieles verloren, aber Gott sei Dank ist mehr gut gegangen als schief gegangen. Und ja, der Blog ist ziemlich gewachsen und das ist eigentlich das, was ich ganz gerne ich will jetzt sagen, hauptberuflich mache, aber es ist schon der Fokus geworden in den letzten Jahren. Daneben habe ich noch viele Bücher veröffentlicht, die kennt man jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. Aber das Thema habe ich mehr und mehr beiseite gelegt, einfach weil die Konkurrenz auf Amazon so groß geworden ist und einfach auch, weil ich familiär weniger Zeit habe. Ich habe 2 Kinder und ja, einfach auch gar nicht mehr die ganze Kohle brauche. Deswegen habe ich mich immer mehr auf das Investment an sich fokussiert, P2P-Investment, aber auch Aktieninvestments, wo eigentlich der Großteil meines Vermögens liegt. Aber die meisten kennen halt einfach nur mein P2P-Blog und denken, ich bin 100% in P2P-Kredite investiert, was aber nicht so ist.
Das steht ja sogar auf deinem Blog, passives Einkommen mit P2P.de mit Bindestrichen dazwischen, ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Da findet man sogar eine Übersicht von deinem Portfolio. Genau. Und du bist ja auch sogar ziemlich fit da drin, ständig die Zahlen zu aktualisieren. Das ist krass, das muss halt auch voll der Aufwand sein, beziehungsweise vielleicht sourst du auch ein bisschen was davon aus.
Mach ich tatsächlich nicht, mach alles selbst. Ich mache das aber auch für mich selbst als Übersicht einfach, weil ich zwar Portfolio-Performance, aber für den Blog und auch gerade für die ganzen Performance-Zahlen, die man in meiner Statistik sieht, das ist natürlich ganz cool, eine Website zu haben, wo man das selber alles gespeichert hat. Von daher ist das auch für mich super hilfreich. Aber natürlich auch für die Community so ein bisschen, dass sie sehen, wo hat sich was verändert und wie entwickeln sich die Renditen, gerade über die Jahre. Ich habe jetzt auch schon eine Historie von einigen Plattformen bis zurück 10 Jahre schon. Das ist ja echt schon eine Hausnummer und da kann man dann sehr, sehr schön sehen, wie sich so einiges entwickelt hat oder wie auch einiges voll in die Hose gegangen ist.
Auf jeden Fall. Und da musst du ja auch einige Eintragungen erfassen überhaupt. Denn dadurch, dass du ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ein Einkommensinvestoren bist, also du setzt sehr stark auf Ausschüttungen, gibt es dementsprechend auch viele Dividendenzinseinnahmen, die du da erfassen musst. Und das kommt auch so ein bisschen zurück zu dem Punkt, den du eben, du hast es gar nicht nötig. Kann man eigentlich sagen, dass du finanziell frei bist?
Ja, genau. Ich bin schon finanziell frei seit 2017, 2019 habe ich dann meinen Job beendet und kann eigentlich tatsächlich von meinen Kapitalerträgen leben. Also die unternehmerischen Einnahmen, die habe ich Gott sei Dank nie gebraucht. Also ich war auch immer parallel dann noch berufstätig. Also ich habe dann beziehungsweise ich habe die Selbstständigkeit nebenberuflich aufgebaut, bis ich das dann halt ablösen konnte. Also ich habe immer mehrere Standbeine gehabt, gerade wenn du Familie hast und so. Dann, also ich persönlich bin nicht der Typ, der sich da einfach selbstständig macht und dann schaut, okay, es wird schon funktionieren. Ja, und deswegen war immer eigentlich der Fokus auf meinen Kapitalerträgen, weil das eigentlich immer das war und auch heute ist, wo ich sage, da kann eigentlich nicht viel passieren, außer wenn wir jetzt von einem Weltkrieg oder so ausgehen. Aber selbst dann, die Weltkriege haben ja auch gezeigt, dass es auch danach weitergeht. Also ich sag mal, mein Portfolio und meine Ausschüttung kann zukünftig sehr, sehr wenig passieren. Klar, die können mal ein bisschen schwanken oder so, aber dass die mal komplett wegbrechen, ist, würde ich mal sagen, nahezu unmöglich.
Ja. Ist das dann, sag ich mal, also nimmst du auch dann tatsächlich den Großteil dieser Zinseinnahmen fürs tägliche Leben? Weil ich habe immer das Gefühl, du reinvestierst auch ziemlich viel von deinem Kapital immer noch.
Ja, das ist eigentlich das Schöne daran. Also solange ich es nicht brauche, nutze ich es nicht. Bis jetzt habe ich nie was davon gebraucht, glaube ich zumindest, mir ist nichts bekannt. dass ich es wirklich verlebt habe. Also da benutze ich wirklich die betrieblichen Einnahmen, die ich so habe. Und meine Investments, die reinvestiert wieder komplett. Und das Schöne ist halt, wenn man ausschüttend investiert, dass man dann das mit dem Rebalancing halt sehr, sehr einfach hat. Das heißt, ich kann jeden Monat schauen, kriege ja immer einen Betrag X zurück und der ist immer sehr, sehr vorhersehbar. Und ich kann dann halt schauen, wo ich dann im nächsten Monat das wieder reinvestiere. Das hat steuerlich natürlich Nachteile. Auf der anderen Seite ist mir das aber relativ egal und war es mir auch schon immer. Erstmal kann man ja irgendwann auch auswandern und das Ganze erheblich senken, wenn man möchte. Und auf der anderen Seite möchte ich halt dieses Portfolio schon so strukturiert haben oder habe das halt, das war halt immer der Plan, dass es von Beginn an ausschüttend strukturiert ist, so dass ich halt nicht im Alter irgendwie darüber nachdenken muss, okay, was verkaufe ich oder wie strukturiere ich das um, sondern ich kann das halt einfach weiterlaufen lassen bis an mein Lebensende. Und eigentlich das Schöne ist daran ist ja auch, dass das Portfolio selbst gar nicht irgendwie verkonsumiert wird oder verzehrt wird, sondern das kann ich halt komplett vererben. Und ich weiß nicht, wie groß das noch wird. Ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir. Das kann ja tatsächlich Generationen in meiner Familie verändern, was ich da jetzt aufbaue. Und das ist eigentlich schon ein schöner Gedanke. Ich bin da nicht so derjenige, der dann irgendwann was kaufen wird. Also eigentlich sind die meisten Investments, die ich habe, tatsächlich gekauft für die Ewigkeit, kann man sagen. P2P weiß ich nicht, ob ich das vererben werde. Ich glaube, damit werde ich irgendwann aufhören, das umswitchen in irgendwelche großen Fonds oder so. Aber erstmal wenigstens 20 Jahre. Das ist, glaube ich, auch mindestens Teil meines Investments.
Auf jeden Fall ist ja auch durchaus eine attraktive Rendite, die aus der Asset-Klasse herauskommt. Du hast eben schon so ein bisschen, du kannst rebalancen. Dementsprechend hast du wahrscheinlich eine Target-Asset-Allokation. Wie schaut die aus?
Die passe ich immer Jahr für Jahr ein bisschen an, aber der Großteil soll eigentlich in Aktien liegen. Das heißt, es sind mindestens 50%. P2P habe ich so auf 20 hochgezogen und der Rest ist tatsächlich Krypto und Cash, wobei der Kryptoanteil tatsächlich auch relativ groß geworden ist. Und witzigerweise habe ich gar nicht so viel Kryptos mehr nachgekauft. Den letzten Kryptokauf habe ich in der Covid-Krise getätigt. Aber das Zeug wächst halt einfach viel, viel schneller als der Rest. Aber ich habe auch noch nie was verkauft. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Asset-Allokation nicht komplett aus dem Ruder läuft. Aber bis jetzt war ich da mutig und habe noch nie was verkauft und das irgendwie rebalanciert. Aber so ungefähr sieht die Asset-Allokation aus. Und der Cash-Anteil, der ist auch relativ groß geworden mit den Jahren, weil ich immer ein bisschen was in der Hinterhand haben möchte, falls es mal irgendwie ein größeres Crash-Szenario gibt, dass ich dann halt auch entsprechend ja, Pulver habe, um da nachlegen zu können. Und natürlich auch für Cashback-Aktionen bei P2P, die es ja auch immer regelmäßig gibt, gerade dieses Jahr. Das ist der komplette Wahnsinn, was da abgeht. Da konnte man mehr mit Cashback-Aktionen verdienen als mit den regulären Zinsen. So fühlt sich zumindest an.
Er war auch gefühlt früher, also zumindest jetzt zwischenzeitlich zwar nicht, aber ganz, ganz früher so bei Mintos diese Cashback-Aktion, da konnte man auch, glaube ich, ganz gut was mitnehmen seinerzeit. Das war eine spannende Geschichte. Aber das ist natürlich auch immer mit Risiko behaftet, weil die größten Cashback-Aktionen geben, finde ich, auch immer die Plattform, die durchaus ein inhärentes Risiko hat. Und selbst wenn man da nur Geld reinpackt, um das Cashback mitzunehmen, um dann später das Geld wieder rauszuziehen, wenn man das eigentlich gar nicht erlassen möchte, ist natürlich auch immer so ein bisschen auf der Waagschale, weil wenn dann genau was umkommt und dann hat man da halt einen relativ großen Betrag investiert, um das Cashback mitzunehmen, obwohl man eigentlich gar nicht so viel Risiko sich dieser Plattform ausnutzen möchte, ist das natürlich schwierig, oder wie siehst du das?
Ist ein wahnsinniges Spiel mit dem Feuer, klar. Aber da muss sich halt jeder bewusst sein, was er da tut. Und jeder sollte so investieren, dass es halt nicht über das hinausgeht, was man sich leisten kann. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich tatsächlich auch schon mal meine Steuerrücklagen in irgendwelche Cashback-Aktionen investiere. Aber ich mache es halt auch schon seit 10 Jahren und ich weiß halt, dass es sehr, sehr wahrscheinlich dann in, keine Ahnung, 6 Monaten oder je nachdem, was ich halt investiere, zurückkommen wird. Aber ich rate auf jeden Fall jedem davon ab, da irgendwas Elementares zu investieren, was man wirklich zum Zeitpunkt X braucht, weil man weiß halt nie, was da passiert. Und gerade weil halt auch viele der P2P-Plattformen vor allem im Baltikum angesiedelt sind. Und gerade gibt es ja auch diese ganze Diskussion mit Russland und so. Ich denke mal nicht, dass da was passieren wird, so bald, aber man weiß natürlich nie. Also, und
Das ist
dann steht man
definitiv
halt da.
eines der größeren Risiken, die an der sekundären Front schweben.
Definitiv, ja. Also es ist auf jeden Fall ein Risiko. Und gerade die ganzen Provokationen, die man so in den Nachrichten sieht, das gibt einem dann natürlich kein schönes Gefühl, wenn man weiß, okay, man hat da gerade Geld irgendwie fest angelegt für die nächsten 12 Monate. Und dann gibt es jetzt ständig solche Provokationen und irgendwelche Säbelrasseln und so. Das ist natürlich dann ein bisschen unschön, wenn das dann Geld ist, was man tatsächlich wieder braucht.
Ja, obwohl natürlich man auch sagen muss, wenn da der Krieg beginnt, so sehr glaube ich dann doch an den Zusammenhalt der NATO, dann ist auch der Rest von Europa ordentlich am Arsch. Ja,
Das ist wahrscheinlich so, genau. Aber wir wissen alle nicht, was dann passiert. Aber ich glaube, das Thema sollte man an der Stelle nicht vertiefen. Das ist sehr, sehr emotional. Ich weiß zwar schon immer bei mir in den Kommentaren, wenn da irgendwas kommt, ich versuche aber auch direkt zu unterbrechen, weil meistens kommt man da eh auch keinen Konsens. Ja, viele sehen das halt so, manche sehen das so. Und keiner weiß aber, was dann passiert. Und deswegen, ich glaube, braucht man das gar nicht so großartig ausdiskutieren.
auf jeden Fall Makrothemen zu behandeln, ist immer die größte Glaskugel. Was weniger Glaskugel ist die Börse, auch wenn manche das so sehen mögen, insbesondere wenn man langfristig unterwegs ist, aber umso weniger. Und du bist ja durchaus langfristig da unterwegs. Du bist ja ein großer Fan von Sammelanlagen, hast quasi in deiner Portfolioaufstellung Aktien, ETFs gelistet. Wie viel bist du in Sammelanlagen unterwegs und wie viel noch in Einzelpositionen?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich selber mal gerade in mein Portfolio schauen. Ich kann es dir so aus dem Kopf gar nicht sagen. Warte, ich glaube, ich eine Aufstellung auf meinem Blog, die ich relativ schnell finde, die letzte. Aktuell, also im letzten Stand, das war Anfang 2025, da hatte ich 62% Sammelanlagen und 38% Einzelwerte. Also das ist das. Und der Stand hat sich ein bisschen in Richtung Sammelanlagen verschoben und wird das auch weiterhin auf jeden Fall tun. Einzelwerte, die sind zwar cool, aber ich will mir einfach, also bei P2P ist halt immer mehr zu machen, je größer mein Portfolio wird. Und das sind ja im Grunde schon meine Einzelwerte, die ich ständig im Blick haben muss und ständig untersuchen muss. Und ich möchte das Gleiche einfach nicht dann auch nochmal für 20, 30 Dividenden Einzelwerte haben. Das ist zwar ganz cool und die ein oder andere Firma habe ich gerne im Portfolio, sowas wie McDonald's, weil ich mich, keine Ahnung, weil ich auch selber sehr gerne zu McDonald's gehe, gerade wenn man auf Reisen ist und so, weiß man immer, was man kriegt. Aber ansonsten irgendwelche Firmen, mit denen man halt nicht so sehr verbunden ist, wo man vielleicht nicht jeden Investors Call verfolgt oder so, möchte ich einfach dann langfristig nicht mehr im Portfolio haben. Also es geht einfach so ein bisschen um den Komfort auch in Zukunft.
Okay, ja, aber es ist ja durchaus noch ein relevanter Einzelwertanteil, aber da versuchst du dann auch gar nicht mehr so aktiv zu steuern, sondern das, was du hast, hast du und da kaufst du eigentlich Einzelwerte in dem Sinne gar nicht mehr so zwingend nach.
Ja, genau. Also manchmal schon. Ich, zum Beispiel dieses Jahr habe ich den nachgekauft. Ich glaube Pepsi nachgekauft. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, Starbucks verkauft. Das sind so, glaube ich, die einzigen zwei Transaktionen, die ich dieses Jahr bis jetzt getätigt habe. Ansonsten war das natürlich nicht viel und ich habe mich komplett auf die Sammelanlagen fokussiert. Und da gibt es ja auch echt coole Produkte mittlerweile, weil ja auch viele Anbieter gemerkt haben, es gibt immer mehr Einkommensinvestoren, immer mehr Leute, die vielleicht für ihr Einkommen, für ihr Alter mit Einkommen entsprechend vorsorgen wollen. Und die haben dann ja ziemlich maßgeschneiderte Produkte. Income Shares fällt mir da ein. Das ist ja ein Anbieter, den gibt es noch nicht lange auf dem Markt und die haben ja speziell alle diese ausschüttenden Produkte, teilweise monatlich. Es gibt sogar mittlerweile Produkte, hab ich gesehen, ETFs in den USA, die schütten sogar wöchentlich aus. Also das ist der komplette Irrsinn. Irgendwann sind wir da auch im Bereich P2P, wo man halt dann täglich seine Ausschüttung bekommt, auch an der Börse. Also es ist schon alles sehr, sehr, geht schon alles sehr, sehr in Richtung Einkommensinvestitionen. Also da gibt es schon einen Markt, der immer größer wird, habe ich das Gefühl.
Ja, da ist ja auch dein guter Freund Luis Patzos, der ja auch hin und wieder mal hier im Podcast schon war, auch ganz gut bewandert. Und da seid ihr ja auch regelmäßig in Austausch und habt ja auch einige Formate zusammen, auch mit dem Alex Fischer. Und jetzt wird es Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Spanische Immobilien sind seit langem eine attraktive Anlagemöglichkeit für europäische Investoren. Indemo bietet eine neue Möglichkeit, mit Immobilien in Spanien Erträge zu erzielen. Denn Indemo ist die erste lizenzierte Plattform in der EU, die diskontierte Schuldverschreibung für den Privatkundenmarkt anbietet. Durch den Erwerb notleidender Hypothekendarlehen zu einem Abschlag von spanischen Banken und den Verkauf der Immobilien zum Marktwert erzielt Indemo hohe Anlagerenditen, die durch Immobilien abgesichert sind. Mit über 20 Millionen Euro investierten Kapital in einer Community von mehr als 15.000 Investoren macht Indemo komplexe Investitionen einfach und eröffnet Zugang zu Möglichkeiten, die bisher lediglich großen institutionellen Fonds und Finanzinstituten vorbehalten waren. Besuche jetzt investor-stories.de/indemo oder klicke auf den Link in den Shownotes, um weitere Informationen zu erhalten und von bis zu 5% Cashback zu profitieren, das für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Hört ihr zudem auch unser Interview mit Indemo-Gründer und CEO Sergej Wiskowskis in Episode 318 an, wo wir uns ein Gea mit der lizenzierten Investmentgesellschaft und den Chancen auf dem spanischen Markt befassen. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
Das ist ja trotzdem so eine gute Frage, selbst wenn man Sammelanlagen macht, ne, wie viel packt man dann in einzelne Produkte? Ne? Ist dann trotzdem irgendwie ein großer Teil der Sammelanlagen irgendwie so eine Art Welt? ETF in Ausschütten natürlich, oder hast du da tatsächlich auch irgendwelche spezielleren Geschichten relativ hoch gewertet?
Also meine größten Positionen sind einfach zwei ETFs. Ich habe ein All World und ich habe ein Emerging Markets ETF. Der Rest ist tatsächlich relativ spezialisiert. Ich habe beispielsweise was auf US-Infrastruktur, ich habe was auf den Healthcare-Sektor. Ich habe diesen Income Shares Gold Yield plus ETP. Also die anderen Sachen sind relativ spezialisiert. Aber der Großteil für meine Altersvorsorge, der liegt wirklich ganz simpel in großen und breit gespreuten ETFs, wo ich mir denke, da wird wahrscheinlich sehr, sehr wenig passieren bis an mein Lebensende. Bei den anderen Produkten muss man halt schauen. Also da geht es mir halt größtenteils um die regelmäßigen und hohen Ausschüttungen. Nicht primär um die Wertentwicklung, auch wenn sich viele davon trotzdem ganz gut entwickelt haben. Aber es geht mir halt einfach darum, mein Einkommen abzusichern, einfach den Wert entsprechend an der Arbeit zu halten, weil ich mich halt auch einfach zukünftig nicht großartig darum kümmern möchte.
Ja, ja, das ist natürlich auch am pflegeleichtesten, wenn man einfach auf so ein MSCI World, ACWI oder was auch immer setzt. Hat man am wenigsten Aufwand mit. Ganz anders als die P2P-Geschichten. Da hast du ja auch mittlerweile einzelne Plattformen, Partner von uns, wenn diese Folge rauskommt, ist, glaube ich, die Folge sogar schon raus, Ventus Energy, die relativ fresh sind zum Beispiel, ne? Also ein Anbieter von Strom- und Blockheizkraftwerken, sage ich mal, erneuerbare Energien, Thematiken, wo man da in die Projekte sozusagen investieren kann, im Endeffekt aber man hauptsächlich Fremdkapital für die Firma bereitstellt, damit eben die diese Projekte kaufen, realisieren können. Und du hast ja von Anfang an relativ hoch gewichtet. Warum? Also es hängt natürlich so ein bisschen an Personen. Gleichzeitig hatten diese Personen auch auf weniger Vertrauen bei manchen ausgelöst. Jetzt kann man da natürlich trotzdem noch setzen, aber du bist ja trotzdem direkt mit relativ hohen Stakes reingegangen und insgesamt bei vielen neuen Plattformen. Wie hat sich da vielleicht auch deine Auffassung geändert, wie du an die Plattformgewichtung rangehst?
Also ganz zu Anfang habe ich tatsächlich die Plattform langsam aufgebaut, aber mit der Zeit ist mein Portfolio auch einfach größer geworden. Und momentan ist es so, dass ich mit den neuen Plattformen, die ich jetzt ins Portfolio nehme, meistens mit Minimum 10.000 Euro anfangen. So war es auch damals mit Ventus Energy, als sie rausgekommen sind, vor circa einem Jahr. Das mache ich einfach deswegen, weil mir der Verlust gar nicht mehr so wehtun würde heute. Zu Anfang, ziemlich vor 5 Jahren, da wären 10.000 Euro Verlust einmal eine Katastrophe gewesen. Heute habe ich das mit meinen P2P-Zinsen innerhalb von 2-3 Monaten wieder drin. Das heißt, das ist nicht das große Thema. Und Ventus Energy ist eine Plattform, die ist tatsächlich recht schnell, recht groß geworden. Einfach, weil ich da so eine Art Momentum gesehen habe, gerade auch mit den ganzen Cashback-Aktionen, die sie gefahren haben und das Konzept, was sie halt damals angedacht hatten. Also vor einem Jahr war es noch ein hohes Risiko, aber das ist bis heute ziemlich gut aufgegangen und ich sehe jetzt auch nichts, was jetzt den Rest des Jahres damit noch großartig zwischentreten könnte oder auch nicht nächstes Jahr. Ja, bin ich mal gespannt. Aber ansonsten ist es halt einfach so ein bisschen, ja, ich kann mir halt den Ausfall leisten. Und man muss auch sagen, die Plattformen sind immer dann am attraktivsten, gerade wenn die wirklich brandneu sind, wenn sie halt auf den Markt kommen. Und ich habe so ein bisschen, ja, ich habe ja extrem viele Plattformen beobachtet und was ich mal gesehen habe, gerade in den Anfangszeiten, da achten die Plattformen extrem drauf, dass die ersten Projekte durchgehen, weil wenn ihre ersten Projekte schon vor die Hunde gehen, dann werden die halt niemals groß werden. Es gibt, glaube ich, keine einzige Plattform, die es nicht zumindest geschafft hat, die ersten Projekte durchzubringen. Deswegen habe ich da so ein bisschen für mich das, ja, sagen wir mal, Gesetz des ersten Projekts entwickelt, wo ich da in das erste Projekt einer neuen Plattform immer das gesamte Geld, was ich eigentlich auf einer Plattform investieren möchte, zu Anfang immer in dieses eine Projekt reinsetze. Das habe ich auch bei Ventus Energy gemacht und bei vielen anderen auch, weil das halt das Projekt ist, was sehr, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall durchkommen wird. Und ja, bis jetzt ist das gut gegangen. kommt vielleicht mal der Tag, wo das nicht so ist, aber wie gesagt, dann ist es halt ein Verlust von ein paar Zinsen, die dann innerhalb von 2-3 Monaten, die das dann halt wieder egalisiert haben. So zumindest der Plan, ja.
Was ich halt spannend finde, ist halt, dass du die halt wirklich sehr krass gewichtet hast. Also, das ist, sag ich mal, nach Pandora Grow, glaube ich, deine zweitgrößte Plattform. Und damit mehr als doppelt so groß wie zum Beispiel Mintos, wo es ja durchaus mehr diversifizierte Anbahner dadurch gibt, für die du ja auch ein praktisches Rating hast, um mal dafür Werbung zu machen, wo ja durchaus auch sehr solvente Geschichten da sind, wo du jetzt ja auch nicht zwingend komplett über Mintos investieren müsstest, sondern die auch theoretisch ja die besten rauspicken könntest. Was, sag ich mal, macht für dich die Investmententscheidung so sehr, dass du sagst, okay, in dieses spezielle Projekt habe ich so viel Conviction gegenüber einem soliden Balance Sheet voll, keine Ahnung, Delfin Group zum Beispiel?
Also erstmal ist es ja der Zinssatz, weil gerade wenn du jetzt die besten Kreditgeber bei Mintos ansprichst, da kriegst du halt keine 18% Zinsen oder 19 oder 20 mit Cashback bei Mintos Energy. Das heißt, da ist schon mal ein eklatanter Unterschied. Und was ich bei Mintos überhaupt gar nicht mag, das auch schon seit Jahren nicht mag, das ist, wenn man irgendwelche profitablen Kreditgeber herausgefunden hat und die investiert und dann fangen die an, nach 6 Monaten die schönen Kredite zurückzukaufen und dann mit niedrigeren Zinsen wieder auf den Primärmarkt zu stellen. Das heißt, du hast dann nicht diese Zinssicherheit, die ich jetzt halt habe bei einer Ventus Energy, wo ich halt weiß, okay, ich habe jetzt hier ein Kraftwerk mitfinanziert und der Kredit, der läuft jetzt auf die nächsten 3 Jahre und ich bekomme halt die 18%. Mintos hast du dann einen Kreditgeber, wo du vielleicht so 13% investierst, aber über die Jahre werden dann daraus 12, 11, 10, vielleicht sogar nur 9%. Das ist halt super nervig. Und du hast halt auch bei Mintos so ein bisschen das Problem, dass es halt nicht so pflegeleicht ist. Du hast eben das Rating angesprochen. Die haben über 60 Kreditgeber, die man theoretisch monitoren muss. Das ist also ein ganzes Universum in sich selbst und da muss man halt auch echt schon fit drin sein und die alle im Blick haben. Und die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass Mintos heute, glaube ich, die Plattform ist, ich weiß gar nicht, ob es die ist mit den meisten Ausfällen oder auf Platz 2 nach SDQ. Ich bin mir sicher, wer gerade mehr Ausfälle hat. Aber das Konzept ist in der Vergangenheit nicht so ganz gut gegangen. Auf der anderen Seite, klar, du bist halt breit diversifiziert, das ist cool. Wenn du damit okay bist, dass du dann mit deinen bis 10% Rendite am Ende nach Hause gehst, ist okay. Aber ich habe halt schon genug Plattformen in diesem Bereich und deswegen kann ich mir halt ein bisschen mehr Risiko leisten. Und bei Ventus Energy kommt noch eher schwerend hinzu, dass die Leute, die da arbeiten, gerade im Management, die kenne ich halt auch schon seit fast 10 Jahren. Also der CEO, der hat angefangen bei Du Finance, dann ist er CEO gewesen Du Finance war nicht CEO, aber dann ist er Geschäftsführer geworden bei Debitum und dann ist er halt zu Ventus Energy gewechselt und so gibt es auch 2, 3 andere Mitglieder im Management, die ich halt schon so lange kenne. Und das hat mir halt einfach ein bisschen die Überzeugung gegeben, okay, wenn die zusammenarbeiten in der Konstellation, dann kann da was draus werden. Und das hat sich bis jetzt bewahrheitet. Wollen mal hoffen, dass es so bleibt. Ansonsten wird es ein teurer Spaß, ja.
Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein relevanter Edge, den du da hast, ne? Weil du natürlich persönlich mit den ganzen Plattform-CEOs, den Leuten dahinter im Austausch bist, sogar halt ja. Vor Ort auch warst, also nicht nur bei den Plattformen, sondern total auch bei den Loan Originators, das ist ja gerade erst hier bei wie hießen sie, bei Launch, auch durch eine Plattform, die kritisch beäugt wird, aber leistest dann natürlich praktische Arbeit und natürlich über die Jahre hast du da natürlich auch sehr viele Leute aus der Branche kennengelernt. Wie viel davon meinst du, kann man immer so für bare Münze nehmen? Ich meine, Gruppier hatten auch diverse Leute damals besucht oder die waren hier auf Messen. Wie sehr siehst du teilweise die Gefahr bei deinen Besuchen, dass es am Ende auch nur eine Art von Show ist? Jetzt nicht bei den Großen, nicht bei Ventus, sage ich jetzt mal, ne? Aber man kann sich ja doch durchaus bei einigen Plattformen schon vorstellen, dass da viel ins Grüne gelückt wird, die jetzt, sag ich mal, eher kleiner sind oder auch auf eher wackeligeren Beinen stehen.
Kann ich auch sagen, also ganz ehrlich sieht, also manchmal lügen die auch, dass sich die Balken biegen. Da muss man wirklich aufpassen. Was ich dagegen getan habe in den letzten Jahren, also erstmal ist der Markt erwachsener geworden, also sowohl Publisher als auch Plattform. Das heißt, Publisher schauen einige zumindest ein bisschen genauer drauf, in was sie da investieren und was sie promoten. Und was ich persönlich gemacht habe, also ich habe ganz zu Anfang das Groupier angesprochen, damals habe ich noch Plattform besucht und da war ich dann irgendwie, weiß ich mal, einen Tag oder so, einen Nachmittag zusammen Interview oder so und da können sie dir natürlich alles erzählen. Was da geändert hat, ist, dass ich einfach die Plattform länger besuche, wenn ich da mal eine besuche und das auch öffentlich mache. Mein letzten Besuch, der war zum Beispiel 2 Wochen. Das heißt, ich bin da wirklich in deren Büros und rede mit denen und die können gewisse Dinge verstecken für ein Interview. Aber wenn du halt 2 Wochen mit denen zusammen bist und mitkriegst, wie die Mitarbeiter, was die so von sich geben und wie die sich so ja gegenüber anderen verhalten, ob sie jetzt schwitzen, wenn sie dir irgendwas erzählen oder so, das bringt auf jeden Fall noch mal ein bisschen was mit. Und was jetzt bei Launches eben angesprochen, der Kreditgeber dahinter war Tambadana in Malaysia. Und was ich da erstmals gemacht habe, ich habe einen Investor mitgenommen aus meiner Community, der sehr kritisch auch war und der auch, glaube ich, niemals in diese Bude vorher investiert hätte. Und den habe ich halt mitgenommen, einmal, damit er halt mich unterstützt und sicher geht, dass mir da keine Scheiße erzählt wird und halt auch selbst kritische Fragen stellt, die mir vielleicht nicht einfallen, weil ich vielleicht von Grund aus ein bisschen positiver oder so eingestellt bin. Das hat auch, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert, ist bei der Community angekommen. Solche Sachen kann man halt machen, um sicher zu gehen, dass sie dir keinen Mist erzählen. Also du kannst es nie komplett verhindern, aber du kannst halt auf deiner Seite sehr, sehr viel tun dafür, dass du halt die richtigen Fragen stellst und halt wirklich in die Tiefe gehst. Und hier, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da hat sich ja tatsächlich auch gezeigt, dass die ja nicht so ganz einverstanden waren dann mit dem Content. Und ich musste tatsächlich ein Interview auch offline nehmen, weil wir speziell nach der Verbindung nach Russland gefragt haben. Dies gibt bei der Plattform, aber dies wollten sie gerne nicht so öffentlich haben. Deswegen mussten wir das runternehmen. Ja, das ist halt
womit so sie das Ganze mehr publik gemacht haben, als es vorher den Anschein gehabt hätte. Es
ja, ja,
ist
leider.
Schließlich nicht die einzige Plattform mit Russland-Verbindung. Ich meine, Tinu hat immer noch Geschäft von Russland. Robocash natürlich primär, auch durch das Team, auch wenn die sagen natürlich, dass sie da mittlerweile sich mehr Singapur und anderweitig orientiert aufgestellt haben. Also es gibt ja so viele Plattformen, Nektaro etc., die über irgendeine Verbindung hin eine Russland-Connection haben.
Ist ja auch an sich völlig okay. Ich meine, es sind ja jetzt nicht alle komplett Verbrecher, die da irgendwie, die aus Russland kommen. Und
ich meine, jeder, der im Baltikum war, sieht, dass diese Länder kulturell sehr nahe sind. Und zu den Zeiten, wo da die Grenzen noch sehr offen war, war da natürlich auch der Floh von Mensch, Gedanken, Gut, Ressourcen, was auch immer, Geld, noch deutlich stärker, als das jetzt vielleicht ist.
Aber bei der Plattform war ich sehr überrascht, dass sie das so verstecken, weil es gibt auch eine andere Plattform, die heißt Robocash, da war ich ja auch direkt in Russland, habe sie da sogar besucht und die haben das jetzt ja auch nicht versteckt und aber Launch hat gesagt, beziehungsweise Fingula, der Partner dahinter, die möchten das nicht, wir sind eigentlich eine Plattform aus oder eine Firma aus Singapur, aber der Chef ist ein Russe, gut, der hat einen rumänischen Pass gekauft, also streng genommen ist ein Rumäne und der Hauptfinanzier der Plattform, der kommt aus Zypern, ist aber auch ein Russe, der hat sich auch einfach einen zyprischen Pass gekauft, also das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist einfach eine Plattform mit stark russischen Wurzeln. Und ich glaube, mindestens 3/4 der Mitarbeiter sind alles Russen. Ich war in Belgrad, da hatten sie ein Büro von Launch, von der Plattform. Da arbeiten irgendwie 15 Leute, alles Russen. Das kann mir keiner erzählen. Und dann wollen sie mir halt erzählen, nee, wir sind eine Plattform aus Singapur. Wir wollen das jetzt nicht so gerne sehen, dass da jetzt über Russland gesprochen wird. Also komplett lächerlich. Aber gut, manchmal muss man das dann halt einfach schlucken. Haben sie sich dann halt selbst ein Eigentor auch mitgeschossen.
Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Wenn man nochmal zurück auf die Marktplatz-Thematik oder sage ich mal die Thematik, auch gab ja auch einige Lohnanbahner, die von dem Marktplatz weggegangen sind und dann ihre eigene Plattform aufgemacht haben. Da gibt es ja auch insbesondere bei CreditStar gefühlt alle Arten dieser Kooperation über Ländermarket, der eigene Plattform Monefit oder sie sind ja auch sogar zeitgleich immer noch auf Mintos aktiv. Ich sag mal, gibt für alle Geschichten da gute Argumente und unterschiedliche Zinssätze, je nach Risiko, obwohl es da die besten Zinsen zwischenzeitlich auf Mintos gab, dann auf Lohnmarket, na gut, da waren sie auch immer am höchsten, da musste man auch am längsten auf das Geld warten. Ich hätte jetzt gesagt, und das ist zumindest meine persönliche Auffassung so, gerade bei Mintos, wenn man die dazwischen hat, und ja, es gab da einige Verluste, aber man hat eine weitere Partei, die für einen, insbesondere im kleineren Geld unterwegs ist, die Geschichten einklagt. Wenn ich jetzt direkt in CreditStar investieren würde, sei es über Monefit oder so, und da passiert was, dann muss ich halt selber tätig werden. Sollte was passieren für den hoffentlich nicht eintretenden Fall. du schätzt diese Geschichte für weniger relevant ein, zumindest so, wie ich dich bislang verstehe. Oder wie siehst du die Thematik generell?
Nee, eigentlich nicht. Also ich sehe es ganz genauso wie du. Also Mythos hat halt gezeigt, dass sie schon Sachen auch zurückholen können. Und die Verträge, die sie mit den Kreditgebern haben, die sind auch mit der Zeit und mit der Regulierung besser geworden. Also wenn man in Credits da investieren möchte, dann hat man tatsächlich die sicherste Möglichkeit, wahrscheinlich über Mintos, wenn was schief geht. Bei Ländermarkt wird es halt schwer. Also man hat es ja gesehen, die hatten zwischenzeitlich Pending Payments, also ja, Zinsen und Träge, die einfach nicht ausgezahlt wurden. Man wusste nicht genau, warum. Und da haben sie halt die Anleger locker ein Jahr hingehalten, wenn nicht sogar länger. Und da kannst du halt nichts machen. Während Mintos da schon was machen kann und dann halt gerichtlich gegen die vorgehen kann und denen halt auch sagen kann, gut, wenn ihr jetzt halt die Zinsen nicht auszahlt, die Verträge, dann wart ihr halt seit der längsten Zeit auf unserem Marktplatz gewesen, als Funding Source. Ja, also das ist auf jeden Fall schon sicher. Warum ich dann trotzdem lieber Monefit beispielsweise benutze als Credit-Star-Kredite auf Mintos, ist einfach die Verfügbarkeit des Geldes. Also da komme ich halt innerhalb von 10 Tagen an das Geld und bin da ein bisschen flexibler. Aber wenn ich jetzt tatsächlich in Kredite investieren würde, dann würde ich Mintos bei Credit-Star auf Mintos immer Ländermarket beziehen. Also ich war auch auf Ländermarkt aktiv, da ist alles gut gegangen. Das ist, glaube ich, auch am Ende eine der Plattformen mit dem höchsten Zins gewesen, historisch. Aber trotzdem würde ich da, glaube ich, als Anleger ja nicht unbedingt gerne zurückkehren, gerade weil sie halt in der Vergangenheit nicht gerade zimperlich waren mit den Wartezeiten.
Ja, das ist am Ende natürlich dieses berühmte Dreieck der Dreifaltigkeit aus Rendite, Risiko und Liquidität. Und wenn man den Regler halt auf irgendwie auf Sicherheit halt irgendwie stellt, dann kann man vielleicht eher dann zum Mintos, kriegt dann moderate Rendite und mittlere Liquidität, ne? Wenn du halt den Risiko und Rendite Dingens hochschraubst, dann bist du wahrscheinlich bei Ländermarket, bei ERK keiner Liquidität im Zweifel, und beim Monefit kriegst halt weniger Rendite, moderates bis höheres Risiko, hast aber dafür zumindest in den normalen Marktphasen wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Liquidität.
Ja, richtig. Und Monefit sehe ich auch tatsächlich mittlerweile als sicheres Produkt an, einfach weil das immer wichtiger für Creditstar wird. Und wenn es Probleme gibt mit Creditstar, dann wird das Produkt sein, was wir dann als letztes, was wir als letztes sterben lassen, weil das schon so immens wichtig geworden ist mit das Funding der gesamten Gruppe.
Ist natürlich auch eine spannende Entscheidung gewesen, ne? Weil wenn du bei Monefit investierst, bist du natürlich, du gibst theoretisch das Geld direkt der estnischen Entity von Monefit, über die ja auch zum Beispiel dann das Geld verleihen. Und das Spannende dabei ist ja, dass du dann ja tatsächlich direkter Gläubiger wirst, anders als wenn du jetzt ja über Mintos zum Beispiel auftrittst. Sprich, sollten sie nicht zahlen, könntest du persönlich in Estland da zum Gericht marschieren und den Insolvenzfall für die auslösen. Das ist ja tatsächlich so auch damals bei Coinloan passiert. Damit sag ich mal, Monefit auch sehr drauf und dran, dort ihre Verbindlichkeiten wahrscheinlich am ehesten zu begleichen, weil sonst ein kleiner Privater die tatsächlich in die Insolvenz im Zweifel reiten könnte. Während, sag ich mal, jemand wie Mintos, klar, die könnten die auch in die Insolvenz anreiten. Die Frage ist halt, ob das im Interesse ist und deswegen da eine andere Dynamik herrscht.
Oh, das hat Mintos ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt und andere Plattformen auch, gerade Marktplätze, Income Marketplace ist das auch so. Bei Income waren viele Anleger angepisst, weil die auch einen Fall hatten in Brasilien, wo sie die halt nicht so hart angegangen sind, weil sie einfach gesagt haben, hey, wenn wir das jetzt machen, dann das ziehen wir vielleicht irgendwas Geld zurück, aber das zieht sich dann halt über, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahre hin. Und ob wir dann alles kriegen, wissen wir auch nicht. Deswegen gehen wir das ein bisschen vorsichtiger an. Und solche Entscheidungen trifft Mintos halt auch immer zum Wohle der Anleger, zumindest sagen sie das. Aber ich kann teilweise die Entscheidung schon nachvollziehen, weil es nicht immer was bringt, einfach den Hammer rauszuholen, weil das halt am Ende heißt, okay, Insolvenz. Und dann gibt's halt einfach nur noch das, was am Ende der Insolvenzverwalter für richtig hält, beziehungsweise an welcher Stelle man dann halt steht.
Absolut. Also bei Coinloan ist ja auch genau dieser Fall eingetreten. Also hätte man da, glaube ich, eher mehr auf Geduld gespielt, hätte das Ganze sogar gut gehen können. Klar, Coinloan hat sich zum Teil auch selber verspekuliert, aber anders als bei, sag ich mal, irgendwelchen Scam-Geschichten war ja tatsächlich Das gilt da und man kann sagen, dass ich habe es an eigener Erfahrung gemerkt, das estnische Insolvenzsystem funktioniert. Ich habe tatsächlich über 50% meines Geld vom estnischen Insolvenzverwalter zurückbekommen, ohne dass ich irgendeinen Anwalt einschalten musste, sondern als dann da die Assets verkloppt wurden, das hat sehr reibungslos funktioniert. Und ja, hätte man damals, als der Bitcoin und andere Kryptos in den Keller rauschten, einfach mal ein bisschen gewartet, anstatt da direkt die Keule rauszuholen und dann auf höhere Kurse gesetzt, um das Ganze dann wieder auszubalancen, dann hätte man vielleicht auch 100% seines Geldes zurückbekommen.
Ich war auch bei Coinloan betroffen, mit einem kleinen Teil, der dann noch lag. Ich habe auch 50% zurückbekommen. Aber man muss auch sagen, wollte ich mal rein. Blöde Husten. Aber du musst auch sagen, der Insolvenzverwalter oder die ganzen Nachrichten, das war schon, also das ist jetzt nichts, was irgendwie meine Oma machen könnte. Ja. Aber was da an Nachrichten umherging und wo man sich überall eintragen musste, was man denen schicken musste vom Personal.
Ja, das Geniale war ja vor allem, dass es dann, und das ist ja ein Fehler vom estnischen Court dann gewesen, die eine Verteilerliste erstellt haben als E-Mail-Adresse, wo am Ende die eigene E-Mail hinterlegt war, sodass zwar die Leute nicht die persönliche E-Mail-Adresse hatten, aber alle einem eine E-Mail schreiben konnte. Sprich, die Leute, die da einfach auf die scheiß E-Mail geantwortet haben, haben 500 andere Leute oder wahrscheinlich noch mehr zugespammt. Und also was ich da auch an E-Mails gesehen habe, also ich habe die nach einer sehr schnellen Zeit dann geblockt. Ja, aber das war ja nun gar nicht mehr schön wieder, dass das Podcast geflogen wurde. Und das gerade von einem Land wie Estland, den ich eigentlich Digitalisierung und Datensouveränität da eigentlich lokal sehr hoch stehen, hat mich das doch überrascht, wie unprofessionell diese Lösung war, die sie da gewählt haben.
Ja, aber das ist auch das immer, was ich sage in meinen Tutorials. Also wenn es halt zu einer Insolvenz kommt, dann braucht keiner von einem geregelten Ablauf ausgehen, sondern dann wird es drunter und drüber gehen. Und man wird die Informationen manchmal nicht automatisch kriegen, man wird nachfragen müssen, man wird vielleicht manchmal gar keine Informationen bekommen. Die Informationen sind vielleicht dann estnisch, lettisch und nicht übersetzt. Also das ist, also ich habe dann schon so jemand gerne dazwischen sitzen wie Mintos, der sich dann halt darum kümmert. Ich meine, gut, kann man dann halt halten von, was man will, und vielleicht zahlt man auch ein paar Gebühren. Aber man muss sich halt echt um nichts kümmern. Man kriegt die Informationen schön aufbereitet jeden Monat, was so passiert ist. Man muss halt einfach nur warten, bis das Geld wiederkommt oder halt auch eben nicht. Kann natürlich auch passieren. Das ist immer die Gefahr dabei.
Ja. Lass uns nochmal im Schnelldurchlauf durch ein paar Plattformen durchgehen, einfach wo mir so ein bisschen deine Insights interessieren. Nektaro, auch relativ hochgewichtet, steht eine doch interessanter Gemischtwarenladen, eine große Gruppe dahinter, aber doch auch relativ spezifische Kredite mit einem mittleren Risikoprofil. Was gibt dir da die Sicherheit?
Also ich war ja einer der ersten Investoren da und ich hätte einfach tatsächlich auch auf den Faktor Cashback damals gesetzt. Das ist gut gegangen, also heute ist mein Zinsertrag, mein Cashback-Ertrag höher als mein Zinsertrag noch. Und mit der Zeit haben die sich aber am Markt etabliert. Das heißt, die Regulierung, das ist alles gut gegangen. Die haben wir quasi gekauft von anderen Plattformen und dann ihr Framework quasi darauf aufgesetzt. Die sind in der Kommunikation besser geworden, das Portfolio ist größer geworden. Und also die Sicherheit beim Investment ist tatsächlich erst später gekommen. Zu Anfang war einfach nur aggressives Reingehen und zu versuchen, das Cashback wieder rauszuziehen, was auch gut funktioniert hat, weil der Vorteil bei Nektaro ist, dass die Kreditlinien Kredite haben und diese oft vorzeitig zurückgezahlt werden. Das heißt, selbst wenn man jetzt in einem Kredit in Moldau drinsteckt, in einem Kreditpaket, das jetzt 24 Monate läuft, kann es sein, dass es halt nach 3 Monaten wieder zurückkommt. Und das ist in der Vergangenheit extrem oft der Fall gewesen. Das heißt, man konnte super hohes Cashback abkassieren und hatte dann gleichzeitig sein Geld relativ schnell wieder verfügbar, um es entweder auszuzahlen, was ich oft gemacht habe, oder halt die nächste Kreditaktion zu nutzen, um das Ganze dann wieder zu rollen und noch mehr am Ende rauszubekommen.
Sehr gut. Eine Plattform, wo es viel Wandel gab. Ein CEO haben wir schon erwähnt, aber in den letzten paar Jahren gab es 3 verschiedene Management-Teams. Und das ist Debitum, Geschäftskredite-Plattform mit doch eine sehr engen Auswahl. Früher sehr abhängig vom, so eine Art Gaming-Finanzierer, jetzt sehr auf die Forstwirtschaft orientiert. Wie siehst du da die Zukunft?
Die Zukunft wird wahrscheinlich bei Debitum auch in der Forstwirtschaft liegen. Wenn man sich ein bisschen die Firmenstrukturen im Hintergrund der Kreditgeber und von Debitum selbst anschaut, dann wird man schnell darauf stoßen, dass sich einige Namen oft wiederholen. Ja, das heißt, ich sehe Delitum tatsächlich nicht mehr als wirklichen Marktplatz an, sondern die finanziert halt einfach nur ihr Force-Geschäft, kann man sagen. Das wird wahrscheinlich in Zukunft auch so weitergehen. Muss ja auch sagen, sehr, sehr profitabel. Also ich glaube, Anleger, wie da jetzt zumindest in den letzten Jahren super bei weggekommen. Ich glaube, die haben jetzt auch wieder angekündigt, ab Montag gibt es die 16% Kredite für Foresto, also auch wieder Forstwirtschaft. Da kann man schon ganz gut was machen. Was nicht so schön war in der Vergangenheit, das waren halt die Ukraine-Kredite. Jetzt ein Kreditgeber aus der Ukraine. Und da steckt halt das Geld immer noch fest. Und das wird wahrscheinlich auch so bald, nehme ich mal an, wiederkommen. Aber alle, die heute eingestiegen sind, die haben davon, oder heute einsteigen, die sehen davon nichts mehr. Die kriegen einfach nur ziemlich hochverzinste Forstkredite, die es damals noch gar nicht gab.
Ja, und für die Ukraine-Situation kann Debitum ja auch nicht wirklich was.
Nee, leider nicht.
Genau. Dann Fintown. Werden die sich auch irgendwann mal verheben und dann das nächste Estate-Guru werden? Oder glaubst du, die sind stabil und, sage ich mal, auf dem Boden genug, sich auf ihre Projekte zu konzentrieren, die sie können?
Also ich glaube tatsächlich, zweiteres ist der Fall. Also die werden sich nicht verheben, weil die wirklich nur selbst bauen. Die haben ein anderes Konzept als Estate Guru. Das heißt, die finanzieren jetzt nicht irgendwelche Kredite, sondern es ist alles Kredite der Horeb Group, die dahinter steht. Und ja, die bauen halt einfach ihre Häuser, verkaufen die dann oder vermieten die dann, wie sie es jetzt mit vielen Immobilien in der Vergangenheit getan haben und auch in Zukunft noch tun. Der Zinssatz ist jetzt nicht so super attraktiv wie jetzt von einer Ventus Energy oder so, aber es ist auf jeden Fall eine super solide Immobilienplattform, die auch mega kommuniziert. Also ich glaube, das war eine so der ersten, die wirklich, wirklich richtig aktiv waren auf Telegram. Und bei den neuen Bauprojekten, wie du es ja bis gesehen hast, aber zum Beispiel bei dem Bauprojekt Michle, das wird wohl erst das nächste Rental-Projekt werden, wo man dann in Mieten investieren kann. Da kannst du sogar den Baufortschritt dieser Immobilie per Webcam sehen. Und das war total witzig. Also als sie angefangen haben, war da halt nur so ein Loch und da haben sie halt das alte Haus abgerissen. Mittlerweile ist der Rohbau da, die ersten drei Stockwerke, glaube ich. Da kannst du halt täglich zuschauen, wie die da so auf der Baustelle arbeiten. Haben sie schon ziemlich cool gemacht, also von der
Aber
Plattform
ja,
her
Costa
gesehen.
Rica hätte natürlich schon so das Potenzial, irgendwie den Ausreißer darzustellen, oder?
Costa Rica ist ein bisschen strange, was sie da gemacht haben, weil es ist echt ein Riesenbauprojekt. Ich weiß nicht genau, ja, was sie da genau vorhaben in Zukunft, aber ich glaube nicht, dass sie sich damit verheben werden. Zumindest sieht es aktuell nicht danach aus. Scheint alles nach Plan zu laufen. Zu Anfang war das deutlich ungewisser. Aber mittlerweile haben sie die Baugenehmigung. Ich glaube, der Kredit für das Land ist zusammen. Aber ist auf jeden Fall ein Riesenprojekt. Ja. Bin sehr
Ja.
gespannt. Also ich bin noch nicht investiert. Also das wäre zum Beispiel was ist. Und jetzt reines Development und dann auch noch in Costa Rica. Da bin ich persönlich dann auch raus. Aber man muss ja auch nicht investieren. Aber
Ist das
ich glaube, Michel.
risikotechnisch getrennt oder sammeln die Kredite quasi über die gleiche Entität ein und am Ende ist das alles vermischt oder hast du quasi pro Immobilie am Ende eine eigene Legal Entity, die das Ganze vom Rest abschirmt?
Naja, am Ende ist das alles die Vihore Group. Aber ich weiß nicht, ob das Projekt wirklich Potenzial hat, dass die ganze Gruppe in Schieflage gerät. Ich glaube, so groß ist es zumindest Stand heute noch nicht. Aber ja, muss man sehen, was da so in Zukunft passiert. Aber aktuell läuft es auf jeden Fall.
Ja, letzte Plattform im Schnelldurchlauf, gibt natürlich noch viele weitere, aber spannende Situation bei Esketit. Früher sehr abhängig von Cream Finance oder der Ava, wie heißt die, Ava Credit, Ava Financial Group, genau, die da hauptsächlich dahinter stand. Ja, jetzt gibt es so ein bisschen Pivot, viele, sage ich mal, Potential Conflict of Interest Geschichten aus dem Umfeld der Gründer. Zu denen es ja auch noch nicht viel Track Record und F Finanzen gibt. Kennst du die Gründer und ja, wie siehst du das weitere Bestehen?
Ja, ich kenne die Gründer und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Investment Case, weil ich glaube, bei denen ist relativ wenig schiefgegangen in der Vergangenheit. Und was sie jetzt gerade machen, ist, also erst fanden sie die Regulierung voll scheiße und haben auch ziemlich stark dagegen öffentlich gemeckert. Kann ich mich noch daran erinnern. Aber was sie jetzt machen, ist, dass sie halt schon die ganze Plattform auf solidere Beine stellen wollen und ich glaube auch in Lettland jetzt eine Regulierung anstreben. Also es wird sehr wahrscheinlich die nächste regulierte Plattform in Lettland werden. Und dann hat Esketit nochmal ein ganz anderes Standing. Die Kreditgeber, die da angeschlossen sind, das erwähnt, die gehören, glaube ich, größtenteils den Gründern, nicht alle, aber zum größten Teil. Das sind auch echt noch Startups, aber in der Vergangenheit sind ihre Ideen auch gut gegangen. Und auch bei den aktuellen Projekten sieht es nicht so aus, als würde es anders sein. Aber die haben natürlich, wir sind noch super jung, man hat kaum Dokumentation, kaum Geschäftsberichte, kaum irgendwas zu prüfen. Ja, muss man Vertrauen in die Gründer haben. Das ist ganz klar der Fall. Aber Askitit entwickelt sich als Plattform, finde ich, schon in die richtige Richtung. Und es sieht auch jetzt nicht so aus, als planen die Plattform jetzt irgendwie abzuwickeln oder sterben zu lassen. Ganz im Gegenteil, wollen sie den nochmal auf ein ganz anderes Level heben durch die Regulierung.
Auf jeden Fall. Welche Zielrendite erhoffst du dir insgesamt so über dein P2P-Portfolio?
Also dieses Jahr sieht es echt gut aus. Ich denke, ich werde so die 11 bis 12% erreichen, über alle Plattformen hinweg. Aber generell ziele ich so auf die 10%, weil ich halt auch einen recht großen Anteil beispielsweise von Dora Go drin habe, immer noch, schon seit vielen Jahren, und auch einige Plattformen, die jetzt unter 10% liegen. Vielleicht sieht dann am Ende wieder aus. Aber dieses Jahr war es halt extrem heftig mit den neuen Plattformen, die gestartet sind, mit vielen Cashback-Aktionen, und halt auch Ventus Energy, die ich jetzt, wie gesagt, auf 100.000 Euro gehoben habe. Und da kriege ich jetzt eine Ausschüttungsrendite, muss man sagen, von rund 20% im Jahr. Also da habe ich jetzt, kriege ich aus den 100.000 Euro, die ich investiert habe, zwischen 1.500 und 1.700 Euro im Monat an Zinsen. Das ist schon echt eine Hausnummer, die das Ganze nochmal ein bisschen nach oben ziehen wird.
Ja, das ist eine Ansage.
Manche Leute gehen für das Geld arbeiten. Ich werde
Auf
dafür
jeden
auch
Fall.
arbeiten, aber, und das ist natürlich auch Risiko, das kann morgen weg sein. Aber Stand heute muss ich für das Geld, bis da monatlich reinkommt, halt nichts mehr machen. Das ist halt schon echt ein ganz cooles Gefühl.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ne? Ich meine, die Basis für dein Portfolio und dass du das Ganze machen kannst und jetzt der Zinseszins, der natürlich bei dir und der Größe extrem stark wirkt. Der kommt daher, dass du halt früher gearbeitet, viel gespart hast und zusätzlich, sag ich mal, noch unternehmerisch ordentlich gehasselt hast und das Geld dann auch wieder investiert hast.
Also ich kann dir sagen, als Angestellter habe ich wirklich alles auf die Seite gelegt, was ging. Ich hatte eine Sparquote von teilweise 80%, aber es ist auch heute noch so. Ich habe natürlich heute ein viel höheres Einkommen als damals als Unternehmer, aber meine Fixkosten liegen irgendwo bei, ja, 2.000, 2.500 Euro im Monat für mich jetzt. Und mehr brauche ich einfach nicht. Und der Rest wird halt einfach angelegt. Also ich habe jetzt keine Ambitionen mehr, irgendwie dicke Autos zu kaufen oder so. Und von daher ist es echt ganz cool zu sehen, was dabei rumkommt. Und wenn ich jetzt sehe, ich kriege jetzt auch von meinem gesamten P2P-Portfolio monatlich 5.000 bis 6.000 Euro Zinsen raus. Und wenn das halt sich einfach akkumuliert, Quartal für Quartal, das ist ja schon enorme Summen, die da einfach oben drauf kommen, für die man im Prinzip nicht mehr viel machen muss, außer sich halt ordentlich zu allokieren. Und dieser Schneeball, der wird halt immer schneller und größer. Und das ist schon cool zu sehen, wenn ich mal dran denke, dass ich mal irgendwann mit 25 Euro bei Auxmoney angefangen habe. Und jetzt steht mein Portfolio bei über 600.000 Euro. Ja, eine spannende Entwicklung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also, kann man dich nur beglückwünschen. Wie lange war quasi diese Zeit, wo du so gehasselt und so viel gespart hast? Also sag ich mal, wie lang hat so diese initiale Phase gezeigt, wo du halt angefangen hast, halt diszipliniert das Ganze anzugehen?
Das hat in der Berufsschule angefangen, meine Ausbildung. Da habe ich schon echt angefangen und versucht, viel zu sparen und auszuprobieren. Und dann habe ich meinen Gewerbeschein, glaube ich, 2012 beantragt. Und ich habe vieles ausprobiert, was nicht funktioniert hat im Internet, bis es dann halt mit den Büchern dann geglückt ist, wodurch ich dann exorbitant hohe Einnahmen ein paar Jahre hatte. Und dann kam ja auch noch der Blog dazu und dann später dann auch immer mehr die Investments. Also das war schon, wenn du jetzt rechnest, 2012, sagen wir mal, habe ich es ernsthaft angegangen, finanziell unabhängig geworden bin ich circa 2017. Dann habe ich aber noch 2 Jahre weitergearbeitet. Also von 2012 bis 2019 habe ich halt schon parallel 2 Jobs gehabt. Und teilweise hatte ich wirklich Tage, ja, die haben, reden wir von so von 10 bis 14, 16 Stunden manchmal. Und das dann halt schon pro Woche.
Was hast du eigentlich gelernt und was war dein Job denn eigentlich?
Ich bin gelernter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, also das heißt eigentlich, ich bin Programmierer und bin dann irgendwann gewechselt ins Kundenmanagement und dann die Projektleitung und habe dann ja dafür gesorgt, dass an diversen Orten in Deutschland, unter anderem auch an Flughäfen, Applikationen laufen, die dann halt auch regelmäßig gewartet werden. Ich war mal derjenige, der dann nachts angerufen wurde, wenn irgendwas nicht läuft, und ich durfte dann immer aufstehen und mich darum kümmern.
Krass, ja, dann vielen Dank dafür, dass du unsere Flugsicherheit gewährleistet hast. Und für den
Gerne.
Einblick, den du uns jetzt hier wieder gegeben hast. Ich glaube, damit können wir das Ganze auch gut abrunden. Ich hoffe, wir haben nicht zu sehr rumgenördet über P2P, aber ich
Nein,
wollte
nein.
irgendwie so ein bisschen tieferen Einblick mit Lars geben in so ein paar Sachen, die man jetzt sich vielleicht überall lesen kann und eine gewisse Tiefe geben. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne, gerne. Ich muss auch sagen, dein Podcast hat sich auch super entwickelt. Ich meine, ich kenne dich auch noch aus den anderen Podcasts und du hast auch eine Entwicklung als Moderator super gut mitgemacht und war eine tolle Runde. Machen wir gerne wieder.
Perfekt. Dann schönen Abend dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke, danke. Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.